Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und dies voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über alternsgerechtes Arbeiten. Dabei ist die Betonung des Buchstaben N in der Mitte ganz wichtig. Es geht zum einen um die Frage, wie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die passende Form des Arbeitens finden, also altersgerechtes Arbeiten. Es geht aber auch darum, wie man das in allen Phasen des Arbeitslebens richtig macht, also um das alternsgerechte Arbeiten mit N. Meine beiden Gesprächspartnerinnen zu diesem Thema sind Dr. Antje Peter-Hensel und Julia Simon, Fachanwältin für Arbeitsrecht bzw. Rechtsanwältin bei Vanguard. Ich möchte unser Gespräch gerne mit einigen Zahlen beginnen. Und zwar hat die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit festgestellt, dass zwischen 2005 und 2018 die Beschäftigungsquote bei den 55- bis 64-Jährigen von 41% auf 58% gestiegen ist. Dieser Wert von 58% ist allerdings immer noch relativ gering, wenn man sich die gesamte Beschäftigungsquote über alle Altersgruppen anguckt. Die liegt nämlich bei 72%. Und auch diese 72% sind noch niedriger als das, was sich die Europäische Union in ihrer Strategie Europa 2020 vorgenommen hatte. Die wollte nämlich gerne diese Quote auf 75% steigern, indem sie stärker Frauen einbindet ins Erwerbsleben, ältere ArbeitnehmerInnen und auch MigrantInnen. Das ist aber eben nicht gelungen. Das heißt, die Erkenntnis dieser Zeit ist, Politik kann alleine dieses Ziel nicht erreichen. Wirtschaft kann das aber sehr wohl. Und wie Wirtschaft das kann, das ist genau heute unser Thema und das wollen wir diskutieren. Bevor wir zum Wie kommen, würde ich aber gerne erst einmal über das Warum sprechen. Deshalb, liebe Frau Dr. Peter-Hensel, warum sollten Unternehmen überhaupt das Ziel haben, Menschen länger arbeiten zu lassen?
Naja, der erste Grund, der liegt auf der Hand. Die Erwerbsbevölkerung schrumpft durch den demografischen Wandel. Das kennen wir alle, dieses Phänomen. Wir kämpfen mit dem Fachkräftemangel aller Orten. Es gibt eigentlich keinen Bereich, wo man genug Personal auch gerade hat. Also ist es natürlich sehr sinnig, auch an die älteren Arbeitnehmer dabei zu denken. Und es gibt aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Beschäftigung älterer Mitarbeiter. Sie sind durchaus die Basis für mehr Wachstum auch im Unternehmen. Und letztlich ein eher aktuelleres Phänomen, die Bekämpfung der Altersarmut tatsächlich. Wir wissen, dass wir immens hohe Inflationsraten im Moment haben, sodass die älteren Mitarbeiter von sich aus ein Interesse entwickeln, doch deutlich länger zu arbeiten, um nachher auch ihren Lebensstandard in die Rente retten zu können. Und das ist tatsächlich eben ein Phänomen, das ist ja nun relativ neu, kommt aber sehr schnell und sehr akut auf uns zu.
Ja, und kommt es auch in der Praxis an? Also kennen Sie Beispiele von Unternehmen, wo das gut gelingt oder wo man vielleicht auch genau das nicht gemacht hat und damit einen großen Fehler begangen hat?
Ja, ich kenne eher Letzteres tatsächlich im Moment. Man bereut eher, dass man vielleicht die Weichen vor 10, 15 Jahren noch nicht so gestellt hat, wie man es hätte vielleicht tun können. Und es ist eher die Ausnahme, dass man uns mal fragt, wie können wir Arbeitsverhältnisse denn verlängern nach dem normalen Renteneintrittsalter? Also diese Anfragen, wir gehen davon aus, sie werden zunehmen, aber sie sind in der Tat noch nicht da, weil anscheinend die Not und der Druck noch nicht groß genug sind.
Vielleicht gibt es auch Vorurteile, die dem Ganzen im Weg stehen. Damit würde ich nämlich jetzt gerne zu Frau Simon kommen. Frau Simon, es gibt ja so Mythen, die sich rund um ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer drehen, dass die automatisch einen Anspruch auf ein höheres Gehalt haben, nur aufgrund ihres Alters oder dass es längere Kündigungsfristen gibt und Ähnliches. Welche dieser Mythen stimmen tatsächlich und welche eben nicht?
Die meisten stimmen tatsächlich nicht. Es gibt zwar schon einen Zusammenhang, teilweise zwischen gewissen Rechten und dem Alter, aber es gibt doch wenige Sachen, die wirklich nur aufgrund des Alters sich verbessern oder verschlechtern. Zum Beispiel, Sie haben jetzt aufgegriffen, das höhere Gehalt, dass ältere Mitarbeiter automatisch aufgrund ihres Alters ein höheres Gehalt erhalten. Das ist natürlich falsch. Es hängt aber trotzdem irgendwie mit dem Alter zusammen, denn viele Mitarbeiter, die ein besseres oder ein höheres Gehalt haben, die haben darauf lange hinzugearbeitet. Die haben also sich hochgearbeitet und sind dann irgendwann in der Position angekommen, die in der Regel mit einem höheren Gehalt eben honoriert wird. Auch das Thema Kündigungsfristen. Eine Kündigungsfrist ist nicht länger nur aufgrund des Alters, sondern aufgrund der Betriebszugehörigkeit. Jetzt ist es aber auch so, dass viele ältere Mitarbeiter natürlich eine längere Betriebszugehörigkeit haben. Das muss aber nicht immer so sein, denn wenn wir uns mal angucken, dass eine Auszubildende in einen Betrieb kommt, vielleicht mit 16, 17, 18 Jahren, 20 Jahre in dem Betrieb arbeitet und dann eine Kündigung seitens des Arbeitgebers erhält, hat der Arbeitgeber eine längere Kündigungsfrist einzuhalten, klar, um die 7 Monate. Mhm. Wenn aber zum Beispiel ein 56-Jähriger eben auch nochmal in den Betrieb kommt und ebenfalls eine Arbeitgeberkündigung bekommt, ist gegebenenfalls eine kürzere Kündigungsfrist einzuhalten, zumindest nach dem Gesetz. Also wir sehen, es hängt nicht unmittelbar miteinander zusammen.
Ja, oder gerade wenn Menschen dazukommen, so wie Frau Peter-Hensel das gerade gesagt hat, ne, die eben schon im Rentenalter sind, aber eben dann noch einer Beschäftigung nachgehen oder eine neue Beschäftigung beginnen.
Genau.
Dann erst recht nicht. Also gut, das ist wichtig, dass wir das ausgeräumt haben. Ich würde gerne noch einen zweiten theoretischen Teil machen, bevor wir in die Praxis kommen, nämlich nochmal den von mir gerade schon umrissenen Unterschied zwischen alternsgerecht und altersgerecht diskutieren. Ich habe das ganz grob gesagt, vielleicht können Sie noch einmal, Frau Simon, erklären, was wirklich so die markanten Unterschiede zwischen beiden Feldern sind.
Sie haben das aber tatsächlich schon sehr gut dargestellt in Ihrem Intro. Also beim alternsgerechten Arbeiten geht es tatsächlich darum, eine Basis zu schaffen, dass die Mitarbeiter möglichst lange, möglichst gesund und möglichst motiviert im Arbeitsleben sind. Das heißt, es fängt an beim Berufseinstieg und es endet beim Renteneintritt. Es sind eher präventive Maßnahmen, muss man sagen, um zum Beispiel den Alterungsprozess abzumildern. Ein ganz pauschales Beispiel, die Lampe am Schreibtisch. Jeder Mitarbeiter bekommt eine Schreibtischlampe, damit nämlich auch der junge Mitarbeiter sich nicht direkt am Anfang, wie man es immer sagt, die Augen kaputt macht. Mhm. Altersgerechtes Arbeiten hingegen richtet sich nach seinen Maßnahmen an die konkreten Fähigkeiten, Bedürfnisse von dem Mitarbeiter im jeweiligen Alter. Das sind dann in der Regel tatsächlich ältere Arbeitnehmer und es geht darum, ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Und an dem Beispiel der Schreibtischlampe würde man hier jetzt sagen, okay, der Mitarbeiter braucht jetzt zum Beispiel eine zweite Lampe, um noch die Texte zum Beispiel als Anwalt gut lesen zu können.
Deutlich anschaulicher gemacht als ich. Vielen Dank. Das, glaube ich, haben wir jetzt alle im Hinterkopf. Und ich würde dann gerne genau diese einzelnen Stationen, die Sie genannt haben, beim alternsgerechten Arbeiten eben wirklich von der Bewerbungsphase oder der Ausschreibung bis hin eben zum Abschied einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers besprechen mit Ihnen. Fangen wir doch wirklich mal ganz vorne an. Wenn jemand einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin sucht, was kann der im Sinne alternsgerechten Arbeitens richtig machen und was wären große Fehler, Frau Peter-Hensel?
Ja, also in dieser Phase geht es ja erstmal darum, Mitarbeiter überhaupt fürs Unternehmen zu interessieren und auf dem Markt irgendwie visibel zu sein für bestimmte Themen und Benefits, für die andere Unternehmen eben nicht sichtbar sind. Und da kann diese alterns- und altersgerechte Beschäftigung durchaus eine Rolle spielen, weil man damit auch werben kann. Weil man damit werben kann, dass man Mitarbeiter, auch wenn sie lange bei einem bleiben, weiterentwickelt, sodass sie eben auch, wenn sie älter sind, durchaus Beschäftigungschancen in dem Betrieb haben und sich dann nicht irgendwann, weil sie vielleicht physisch nicht mehr für alles einsetzbar sind, einen anderen Job suchen müssen.
Wenn ich jetzt werbe, damit, dass ich ein wahnsinnig junges, dynamisches Team habe, wäre das in dem Sinne, den wir hier gerade diskutieren, nicht die beste Ausschreibung, die ich je gemacht habe.
Nein, weil dann denkt ja der Mitarbeiter schon nur, okay, ich gehe da mal hin, das wird bestimmt eine ganz tolle Zeit, solange ich jung bin. Aber nach 5 Jahren, wenn ich vielleicht nicht mehr so knackig bin und eine Familie gründe, dann muss ich da weg.
Das sollte man im Hinterkopf haben, dass man eben wirklich auch die ganze Spanne des Teams und auch der einzelnen Altersgruppen da zeigt. Dann gehen wir mal davon aus, dass die Person dann tatsächlich auch sich erfolgreich beworben hat und eingestellt wird. Wir kommen in die Onboarding-Phase. Da wieder an Sie die Frage, was ist, wenn man jemanden in ein Team integriert, zu beachten, sowohl aus Sicht des Teams als auch aus Sicht der Person, die dann neu ins Unternehmen kommt?
Also da ist der richtige Ansatz, dass man auf gemischte Teams setzt. Wir wollen ja alle, dass neue Mitarbeiter gut im Unternehmen ankommen, dass sie sich integriert fühlen, dass erfahrene Mitarbeiter sie auch einfach mitnehmen, ihnen das Unternehmen zeigen. Und da spielt es eben eine Rolle, dass sowohl junge Kollegen da sind, mit denen man sich vielleicht mal austauschen kann, auch wenn es nicht so läuft, aber auch erfahrene Kollegen da sind, die einen an die Hand nehmen können und sagen, pass auf, so läuft, so kann man es machen. Ist deutlich attraktiver, als wenn man eben ein Team hat, was nur ja aus Neulingen besteht, wo eigentlich keiner so genau weiß, wie funktioniert dieses Unternehmen eigentlich.
Ja, und ist tatsächlich, wenn ich dann da neu anfange, auch wichtiger als Signal. Ne? Also ich glaube, so ein Reflex ist eher, dass man sagt, komm, wir geben, wenn man jetzt einen jungen Menschen einstellt, wir geben dem jemand Junges an die Hand, der den rumführt, weil die irgendwie eine Altersgruppe sind. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich sinnhafter, wenn der auch Bezugspersonen findet, die älter und erfahrener sind und die eben auch schon kennengelernt haben, die auch was anderes erzählen, wenn die so ein Unternehmen vorstellen. Ne? Das ist
ganz genau, die einem eben Perspektiven auch zeigen können.
Wenn ich jetzt weitergehe innerhalb dieser Stadien, Frau Simon, komme ich zu dem Punkt, wo jemand schon länger im Unternehmen ist und wo es ja dann vor allen Dingen auch darauf ankommt, wenn ein Unternehmen attraktiv bleiben will und denjenigen binden möchte, dass man sowohl persönlich als auch fachlich sich weiterentwickelt. Wie muss das gestaltet sein, damit das bei Jüngeren passt, aber eben dann auch im Laufe des Berufslebens immer weiter zu den Personen passt?
Ich glaube, am Anfang eines Berufslebens sehen viele Mitarbeiter natürlich eher diese fachliche Entwicklung und wollen auch die fachliche Förderung haben, so wie das auch schon meine Kollegin eben angesprochen hat. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass ein Unternehmen auch ganz genau auf seine Mitarbeiter guckt und sieht, dieser Mitarbeiter hat da seine Talente, da hat er seine Stärken, da vielleicht eher nicht so. Und dass man das auch dauerhaft tatsächlich ausbaut, also dass man dem Mitarbeiter Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln, sich weiter zu entfalten. Das kann durch zum Beispiel Tagesschulungen sein, das kann aber auch durch eine längerfristige Weiterbildung passieren. Aber auch persönlich entwickeln sich die Mitarbeiter voran. Und da muss man natürlich sagen, da ist der Arbeitgeber gut beraten, auch die Entwicklung des Mitarbeiters mit im Auge zu behalten und auch zu berücksichtigen. Denn so kann es sein, dass dann auch eine junge Frau oder auch ein junger Vater Elternzeit nehmen, in Elternteilzeit gehen wollen, in Teilzeit gehen wollen. Und da ist es natürlich auch die Sache vom Arbeitgeber, gegebenenfalls flexibel auf solche Sachen zu reagieren.
Das heißt, wir haben hier gerade so einen Nebenaspekt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man eigentlich auch an die Personalabteilung oder die Führungsebene an der Stelle, je nachdem, wer dafür die Verantwortung trägt, appellieren muss, da sehr genau hinzugucken. Also das ist nicht so pauschal zu betrachten, zu sagen, da sind jetzt einfach irgendwie 30 Jahre im Unternehmen, sondern eben zu gucken, in welchen Stadien sind die und genau, wie verändern sich die Bedürfnisse so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ne?
Genau, also die Mitarbeiter werden natürlich in der Regel eher auf das HR dann zukommen und es wird nicht andersrum sein, aber man muss sich natürlich darauf gefasst machen, dass sich ein Mitarbeiter im Laufe des Jahres verändert und auch seine Prioritäten sich vielleicht ändern.
Ein Aspekt, der dazu auch gehört, aus meiner Sicht, ist natürlich auch eine Frage von Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da gibt es jetzt erstmal die Ebene, die Sie als Juristinnen sehr, sehr gut kennen, wo Sie Unternehmen auch beraten, was die pflichtmäßig machen müssen. Aber spannend, jetzt mit Blick auch auf die Bindung, wird es ja da, wo der freiwillige Teil kommt. Was gibt es da auch wieder mit Blick auf das alternsgerechte Arbeiten, was man beachten sollte um den Gesundheitsschutz voranzubringen?
Da gibt es ja ganz verschiedene Aspekte tatsächlich. Und Gesundheitsschutz kann man ja physisch und psychisch betrachten tatsächlich. Und da kommt es auch ein bisschen darauf an, über welche Mitarbeitergruppen spreche ich denn auch. Wir haben einerseits viele Produktionsbetriebe, wo es mehr um physische Anforderungen geht an die Mitarbeiter. Und dann aber insbesondere Vertriebsorganisationen, wo die Mitarbeiter entweder im Innendienst ja einfach nur an Schreibtischen sitzen oder durch die Gegend fahren. Die Anforderungen an ja körperliche Fitness sind da ja ganz unterschiedlich. Und wenn ich erstmal schaue in so einen Produktionsbetrieb, was kann ich da tun? Im Übrigen liegt da meines Erachtens auch der Schlüssel für eine erfolgreiche alternsgerechte Beschäftigung, ist für Vielfalt sorgen. Also die Leute offen halten, die Leute rotieren lassen, sie nicht an eine Maschine setzen, wo sie jetzt die nächsten 10 Jahre sitzen, sondern Workflows etablieren, dass ich eine Woche hier bin, die nächste Woche da bin, soweit ich das natürlich machen kann, weil ich ja auch immer hinreichend qualifiziert sein muss. Aber das fordert die Mitarbeiter natürlich auch immer, sich auf Neues wieder einzustellen. Und wenn sie das gewöhnt sind, dann werden sie es auch im Alter viel leichter machen. Und wir können nach ganz anderen Einsatzmöglichkeiten suchen, als wenn sie eben 20 Jahre lang nur an der einen Maschine saßen. Bei den Kollegen, die dann eher am Schreibtisch sitzen, da kommen natürlich auch physische Punkte dazu. Also auch da geht es ja darum, ist eben das Licht noch hell genug? Das hatten wir ja. Und dann kommt oftmals aber eben auch die psychische Belastung dazu. Durch Druck, durch Zahlen, die man erfüllen muss, das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Die haben meist aber nicht unbedingt solche physischen Einschränkungen, dass sie nicht mehr am Schreibtisch sitzen könnten. Und wie kann man dem entgegenwirken? Wir sagen dazu eine alterssensible Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsrecht. Was ist das eigentlich? Das ist die Betrachtung eines Arbeitsplatzes, aber ohne Person dahinter. Welche Gefahren oder welche Gefährdung vielmehr gehen von diesem Arbeitsplatz aus? Da schaue ich, wie kann ich den entgegensteuern? Und ich lasse aber eben den Mitarbeiter aus. Das ist inzwischen anders, im Übrigen im Mutterschutz, wenn jemand schwanger ist. Die Dame hat immer Anspruch darauf oder gesetzlich ist man sogar verpflichtet dazu, eben eine Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf ihren Arbeitsplatz durchzuführen. Für ältere Arbeitnehmer gibt es sowas noch nicht. Da könnte man also sich überlegen, ob ich nicht freiwillig meine Gefährdungsbeurteilung ausweite auf die Kriterien Mitarbeiter, auf das Kriterium Mensch sozusagen, nämlich dass ich ihn wirklich befrage, wie geht es denn dir auf deinem Arbeitsplatz, was fehlt dir denn, was können wir für dich tun? Und das ist nicht nur, dass wir wirklich fördern können durch Maßnahmen, sondern wir hören ihm auch zu. Also es ist auch eine Frage der Wertschätzung und Wertschätzung motiviert ja allgemein.
Ich wollte gerade sagen, das ist für den Aspekt Bindung dann wieder ganz, ganz entscheidend. Hochspannend, weil ich auch gerade bei dem, was Sie ausgeführt haben, den Begriff Vielfalt jetzt in verschiedener Hinsicht gesehen habe. Einmal, was die Beschäftigungsarten angeht, so wie Sie es beschrieben haben, aber auch nochmal wieder das ganze Unternehmen nehmen. Das ist natürlich auch reizvoller für mich, um eben auch flexibel zu bleiben, um auch verschiedene Anreizpunkte zu haben im Unternehmen, wenn ich auch eine Vielfalt im Team habe und eben nicht immer mit irgendwie der gleichen Altersgruppe oder dem gleichen Geschlecht oder so zu tun habe, sondern eben auch da die Vielfalt ist. Also beides wichtig und, glaube ich, nicht so oft in den Köpfen drin, derjenigen, die da die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, Vielfalt ist etwas, was für Bindung sorgt und was auch für Erfüllung im Job sorgt. Frau Simon, Sie hatten vorhin schon mal mit Blick auf die Eltern die Frage von Arbeitszeitmodellen angesprochen. Das würde ich gerne auch einmal vertiefen. Welche Modelle haben Sie in der Praxis kennengelernt? Welche würden Sie empfehlen aus Ihrer Arbeit heraus?
Es gibt natürlich momentan sehr häufig das Wort flexible Arbeitszeitmodelle. Es ist viel in den Köpfen der Leute drin, in den Medien. Es gibt natürlich zum einen die ganz klassischen Sachen wie Vertrauensarbeitszeit. Es wird weiterhin tatsächlich sowas wie Schichtarbeit geben. Das wird sich nicht verändern. Das ist in der Industrie, ist in Krankenhäusern notwendig. Aber es gibt tatsächlich auch neuere Jobmodelle, die manchmal gar nicht so weit verbreitet sind. Also gerade wir haben jetzt festgestellt, es gibt sowas wie Wahlarbeitszeit. Es gibt sowas wie Jobsharing. Das sind alles Möglichkeiten, bei denen auch die Mitarbeiter ein deutlich höheres Mitspracherecht haben und auch teilweise bestimmen können, wie und wann sie arbeiten wollen.
Können Sie das kurz erklären, wie das praktisch funktioniert, weil ich das nicht kenne? Also was ist Wahlarbeitszeit und genau, wie geht dieses Jobsharing ganz praktisch?
Wahlarbeitszeit ist tatsächlich, dass Mitarbeiter selbst bestimmen können, wann sie arbeiten wollen. Es geht jetzt nicht um Vertrauensarbeitszeit, bei dem ja einfach gar nicht mehr überprüft wird, wann denn der Mitarbeiter seine Stunden erfüllt, sondern er erfüllt sie tatsächlich, aber er kann zum Beispiel wählen. Man muss auch dazu sagen, es ist nicht für alle Bereiche gemacht. Das muss man auch vorweg sagen. Aber natürlich bei so Unternehmen, die planbare Einsätze haben, die planbare Aufschwungszeiten haben, da kann das durchaus eine Variante sein. Also ganz klassisch, nachmittags kommen in der Regel nicht mehr ganz so viele Kunden zum Bäcker und damit braucht man auch nicht mehr ganz so viel Personal. Hier ist dann aber auch tatsächlich Voraussetzung, dass man zum einen eine Tätigkeit hat, die alle Arbeitnehmer erfüllen können. Und aber auch, dass man wieder durchmischte Teams hat. Denn es würde dann nichts bringen, dass alle Leute vormittags arbeiten wollen, wenn zum Beispiel die Kinder in der Schule sind, sondern man bräuchte dann genauso auch Mitarbeiter, die nachmittags einspringen wollen.
Wie geht Jobsharing?
Jobsharing ist wiederum auch eine Sache, die noch gar nicht so weit verbreitet ist in der Praxis. Hier geht es darum, dass zwei Mitarbeiter, in der Regel zwei Mitarbeiter, sich einen Arbeitsplatz teilen. Das heißt, es sind auch in der Regel Teilzeitarbeitsverhältnisse, aber sie können sich eben selbst abstimmen. Ich arbeite zum Beispiel immer vormittags, du arbeitest immer nachmittags. Und hier hat man dann die Möglichkeit, einfach selbstbestimmt sich mit seinem Partner abzustimmen, wie man eine Aufgabe erfüllt und die erfüllt man dann gemeinsam. Letztendlich hat der Arbeitgeber dann das Vertrauen, okay, ich habe eine Stelle, die wird zum Beispiel durch zwei geteilt. Also man hat eine Vollzeitstelle, die wird durch 50 geteilt. Eine Hälfte macht die eine Person, die andere macht die andere Hälfte. Man kann aber auch eine viel umfangreichere Aufgabe oder Stelle teilen. Zum Beispiel, man hat eine Stelle, die eigentlich Aufgaben umfasst mit 60 Wochenstunden. Das heißt, man würde sie 30 mal 30 teilen. Und hier ist es dann so, dass die Mitarbeiter sich selbst abstimmen und tatsächlich auch ihre Lebensplanung dann einfach viel besser verwirklichen können. Also auch das, was außerhalb des Berufs gegebenenfalls ist. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, um insbesondere in der heutigen Zeit, in der dann auch Work-Life-Balance viel häufiger im Vordergrund steht. Und das muss jetzt gar nicht sein, weil man zum Beispiel Vater oder Mutter geworden ist, sondern es gibt ja auch viele Leute, die sagen, naja, ich sehe vielleicht meine Verwirklichung gar nicht im Beruf, sondern ich möchte noch außerhalb meines Berufslebens mich irgendwie weiterbilden, meine Freizeit nutzen, dass sie tatsächlich auch in anspruchsvolle Ebenen kommen können, ohne aber zu sagen, ich gebe mein Privatleben komplett auf.
Ich habe mal den Begriff Job-Pairing auch gehört. Was ist das im Unterschied zum Job-Sharing?
Na, das ist tatsächlich nochmal etwas anderes, weil hier geht es dann tatsächlich darum, dass ein ganz, ganz festes Team, was auch untereinander wirklich eine Rechtsbeziehung hat, zusammen Aufgaben erfüllt. Beim Job-Sharing ist es zum Beispiel so, dass nur jeder einzelne Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag hat. Die beiden Arbeitnehmer untereinander, die sich die Stelle teilen, die haben aber keine rechtliche Beziehung zueinander.
Ich komme in die letzte Phase oder in die vorletzte Phase eigentlich des Arbeitnehmerlebens. Wir sind so im Übergang beim Alter. Frau Peter-Hensel, was sind Ihre Erfahrungen? Was sind da gute Modelle, wenn es eben so langsam in Richtung Ruhestand und Rente geht?
Ja, also es gibt ja die ganz klassischen Modelle wie zum Beispiel Altersteilzeit. Das ist unverändert weit verbreitet, weil es eben bedeutet, ich kann meine Arbeitszeit reduzieren, entweder gleichmäßig oder ich arbeite einen Block noch voll und habe dafür aber einen Block Freizeit, den ich eigentlich vor der Rente ja schon genießen kann. Ja, also das sind die ganz klassischen Modelle, die es auch heute noch gibt, wobei ich denke, eigentlich wird dieses Modell für Arbeitgeber angesichts des Fachkräftemangels ja eher unattraktiv. Wieso soll ich die Mitarbeiter auch noch fördern, vorher zu gehen oder weniger zu arbeiten. Aber man muss sich da eben gut überlegen, welche Wahl habe ich? Würden die Mitarbeiter sonst gegebenenfalls gänzlich aussteigen, dann ist das die super Option. Ich kann aber eben auch so mit Mitteln wie Job-Pairing arbeiten. Das sind eigentlich die Klassiker, ganz unverändert. Oder man geht eben normal in Teilzeit, also geht auch, weil ja Altersteilzeit auch beschränkt ist. Ansonsten kann man eben nur gucken, kann man Tätigkeiten auch ein bisschen verändern. Also es gibt eben viele Führungskräfte, die kommen auf den obenen Ebenen an, machen da jahrelang einen super, super Job. Aber der Job ist, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich eher so ein 70 Stunden die Woche oder 80 Stunden die Woche Job. Also es sind schon knüppelharte Jobs. Will ich das wirklich machen, bis ich jetzt in meine Rente, die ja demnächst bei 67 sein wird, will ich das eben wirklich so lange machen? Und da stellt sich schon die Frage, kann man das ganze Know-how nicht vielleicht auch eher anders nutzen, dass man diese Person in Beraterfunktion schickt, beziehungsweise diese Beraterfunktion ja auch attraktiv macht, weil man da viel mehr selbst bestimmen kann, man ist nicht mehr so zahlengetrieben. Und ich meine schon, dass es die Bereiche in jedem Unternehmen gibt. Ja, sie sind ja nur raus aus dem starken operativen Geschäft in der Regel und haben aber Funktionen, wo sie Know-how eben weitergeben. Oder auch da kommt eben dieses Job-Sharing ja, dass man ausfasst, einen jungen Kollegen einarbeitet, der übernimmt die Funktion dann. Man kann die ganze Erfahrung weitergeben und das funktioniert in der Regel auch als ganz tolles Nachfolgemodell.
Dann wären wir bei der letzten Station, das ist das Ausscheiden einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers. Das kann zum einen sein, weil die Person in Ruhestand geht. Es gibt aber natürlich auch die anderen Fälle einer Kündigung oder auch eine einvernehmliche Trennung. Mal auf alle Sachen gleichzeitig geguckt. Frau Peter-Hensel, was sollte man in dieser Phase dann auch richtig machen mit Blick auf das alternsgerechte Arbeiten?
Ja, mit Blick darauf, also der Standardfall ist ja auch, die Leute gehen mit Erreichen der Regel Altersrente aus dem Arbeitsverhältnis. Aber wenn ich möchte, dass sie vielleicht mir noch länger erhalten bleiben, dann muss ich ihnen natürlich schon Modelle zeigen, die für sie attraktiv sind. Und das eine ist, was ich vorhin auch schon angerissen habe, davon wird viel zu wenig Gebrauch gemacht. Ich kann ein normales Arbeitsverhältnis auch über diese Regelaltersgrenze hinaus befristet verlängern. Ich muss daran nur denken, bevor das Arbeitsverhältnis eigentlich endet und könnte sagen, pass auf, wenn du noch Spaß daran hast, dann mach das doch einfach noch 2 Jahre. Und man kann sich natürlich auch überlegen, zu welchen Konditionen man das denn eben macht, ob man das in der Funktion oder in einer anderen Funktion macht. Und die Nachfragen fehlen noch ein bisschen, aber das wird wohl kommen, zumal ja Weiterarbeiten nach Erreichen des Renteneintrittsalters durchaus attraktiv sein kann. Und das wissen eben die wenigsten. Also wenn ich diese Regelaltersgrenze erreicht habe, dann kann ich zum einen danach unbegrenzt hinzuverdienen. Das wird nicht mehr angerechnet, sondern ich habe wirklich quasi einen Doppelverdienst oder ich entscheide mich sogar dafür, ich nehme noch gar keine Rente. Und für jeden Monat, den ich nach dem Eintritt in die Regelaltersrente länger arbeite, bekomme ich eine um 0,5% erhöhte Rente. Und rechne, das sind geschlagene 6% im Jahr. Und wenn ich mir die Inflationsrate anschaue, dann meine ich, wird diese Option der eine oder andere demnächst doch ziehen.
Nee, das habe ich auch tatsächlich nicht gewusst. Es ist gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ich glaube, das geht auch vielen Hörerinnen und Hörern so. Vielen, vielen Dank. Wir sind einmal durchs ganze Arbeitsleben durch und damit auch auf dem Weg zum Ende unserer Folge. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das. Zum Abschluss gibt es immer die Rubrik 60 Sekunden zum Mitnehmen. Das heißt, meine beiden Gesprächspartnerinnen werden jetzt nochmal maximal eine Minute lang einen Punkt betonen, der Ihnen ganz besonders wichtig war, wenn man unser heutiges Thema praktisch umsetzen möchte. Liebe Frau Simon, was möchten Sie gerne empfehlen?
Also ich möchte tatsächlich empfehlen oder beziehungsweise in Erinnerung rufen, dass eine vorausschauende und auch nachhaltige Personalplanung der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Das heißt, man muss wirklich schon frühzeitig anfangen und gucken, wie kann man seine Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen halten. Und das sollte man sich als Arbeitgeber tatsächlich auch vor Augen halten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei das Miteinander sprechen, dass einfach der Mitarbeiter merkt, dass der Arbeitgeber ihm zuhört und auch sich Gedanken macht, auch wie man zum Beispiel Berufs- und Privatleben verbinden kann, wie man es schafft, eine für beide Seiten vertretbare Lösung zu machen. Und diese Wertschätzung, die der Mitarbeiter dadurch erfährt, die bindet ungemein. Und so möchte ein Mitarbeiter, glaube ich, länger, im Zweifel vielleicht auch besser und vor allen Dingen auch motivierter auf jeden Fall arbeiten.
Frau Peter-Hense, was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Also eigentlich für alle drei Stakeholder in dieser Konstellation etwas. Die Unternehmen ihrerseits, finde ich, sollten es erstmal als Ziel für sich definieren, dass sie die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer fördern und entsprechende Rahmenbedingungen setzen, wie Arbeitszeitmodelle eben zulassen und da durchaus kreativ sein und Mut haben. Denn also das Wenigste landet vor Gericht, wenn es gut ist. Das muss man dazu wissen. Dann aber auch den Mitarbeitern Anreize setzen, selbst aktiv und tatsächlich open-minded zu bleiben. Also das ist ein ganz wichtiger Teil. Wenn die Mitarbeiter nicht mehr wollen, könnte man sich als Unternehmen auf den Kopf stellen. So weit sollte es aber gar nicht kommen. Die Leute sollen motiviert und aktiv bleiben. Und das Dritte, das richtet sich an die Führungskräfte beziehungsweise eigentlich auch an die Unternehmen, nämlich Führungskräfte darin stärken und ihnen vor allem die Zeit gewähren, sich um die Personalentwicklung und die Entwicklung älterer Mitarbeiter zu kümmern. Denn das ist, glaube ich, das größte Problem. Die meisten Führungskräfte müssen eben sehen, dass der Laden läuft, dass die Zahlen erreicht werden. Aber wie viel Zeit bleibt da noch, um zu führen tatsächlich? Und ich sage immer, führen, wenn es läuft, kann jeder. Die Herausforderung kommt erst, wenn es nicht mehr so läuft. Und dafür braucht man Zeit.
Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ich möchte zum Schluss auch einige noch hoffentlich hilfreiche Hinweise geben. Das eine ist der Hinweis auf die Seite vanguard.de. Da gibt es verschiedene Blogbeiträge zu Fragen des Arbeitsrechts, unter anderem auch einen von unserer heutigen Gesprächspartnerin Julia Simon zum Thema Jobsharing. Und natürlich findet man auf der Seite auch alle weiteren Folgen unseres Podcasts. Die zweite Möglichkeit, mehr zum Thema zu erfahren und auch in Kontakt mit den Beteiligten zu treten, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Ja, damit sind wir endgültig am Ende dieser Folge von Vanguard spricht angekommen. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnerinnen, Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.